Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hallöchen, hier ist Schnitt Nadine. Ich sitze nämlich gerade am Folgenschnitt und habe gedacht, ich informiere euch dann doch jetzt an dieser Stelle schon, wie lange Stefan und ich unsere kleine Frühlingspause machen werden. Wir haben nämlich nach der Folge direkt darüber gesprochen. Und zwar nehmen wir uns den gesamten Mai frei und sind dann am 7. Juni mit der allerersten Folge für Band 7 wieder da. Falls ihr nicht wisst, wie ihr die Zeit bis dahin überbrücken sollt, dann hört doch gerne mal in Stefans anderen Podcast rein. Alberts Urenkel, den werde ich jetzt hier auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken. Und natürlich könnt ihr auch in meinen anderen Podcast reinhören, in Zwei Freundinnen und ein Buch. Ihr wisst ja, Stefan und Katrin sprechen in Alberts Urenkel über Schloss Einstein. Und Anne und ich sprechen in Zwei Freundinnen und ein Buch über Twilight. Vielleicht habt ihr ja Lust, bei unseren anderen Podcasts einmal reinzuhören. Und ansonsten hören wir uns am 7. Juni wieder.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Filmfolge hier zum Halbblutprinzen. Wir sind ja fertig geworden mit dem Buch in der letzten Woche und hatten dann unser großes Discord-Event, in dem wir zusammen den Film geguckt haben und dabei geschrieben haben. Und so viel kann man schon mal sagen. Hat wieder viel Spaß gemacht, oder Nadine?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja vorher immer mega nervös. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es war wieder wild. Ich muss gestehen, zwischendurch habe ich auch nicht in den Chat geschrieben. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Da musste ich jemanden wegfahren. Also ich war spontan dann leider Fahrer. So, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Aber ich habe alles dann nachgelesen.
Ja, du kennst natürlich auch den Film, ne? Das macht es natürlich ein bisschen einfacher für dich dann auch wieder reinzukommen.
Ja, klar.
Lief der Film denn währenddessen weiter?
Ja, natürlich.
Okay. Ja. Aber auch hier ein großer Stromverbrauch. Okay.
Ja, ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber.
Nee, alles gut. Mhm. Ja, der Film, 2009 erschien, da warst du natürlich, oder ich gehe mal davon aus, du warst im Kino, als du den Film das allererste Mal geguckt hast. Und ich glaube, da gibt es natürlich dann so ein paar emotionale Szenen, die wahrscheinlich so im Kino ordentlich gehittet haben, oder? Wie war das so, als du damals vor vielen, vielen Monaten dir diesen Film zum allerersten Mal angeguckt hast?
Ja, das Problem ist, das ist ja jetzt schon 14, 15 Jahre her. Und ich kann mich nicht mehr konkret an den Film erinnern. Ich weiß auch nicht, mit wem ich dort war. Ich vermute mit meinem Jugendfreund, denke ich mal. Ich weiß allerdings, dass mich also einige Szenen da auf jeden Fall richtig krass bewegt haben. Vor allem natürlich die Szene mit Dumbledore. Also mit Avada Kedavra und wie er dann fällt und so. Das finde ich jetzt immer noch richtig, richtig krass gut umgesetzt und sehr traurig deswegen natürlich auch. Der Film ist natürlich schon sehr anders als das Buch.
Mhm.
Und das werde ich damals genauso gewusst haben wie jetzt, weil ich garantiert auch zur Vorbereitung auf den Film das Buch garantiert auch nochmal eben gelesen haben werde, beziehungsweise damals ja auch schon gut kannte. Der wird auch sehr stark kritisiert. Ich verstehe das auch, weil ja auch vieles weggelassen wird. Also sehr vieles. Und das merke ich halt immer, wenn ich, das habe ich ja aber in jeder Filmfolge schon gesagt, wenn ich eben die Filme mit meinem Freund beispielsweise gucke, der die Bücher nicht gelesen hat und der dann manchmal fragt, hä, warum machen die jetzt das? Oder ja, bei dem mir dann einfach bewusst wird, dass er viele Details nicht kennt. Also es werden ja auch Erinnerungen beispielsweise weggelassen und so. Der Film gefällt mir trotzdem gut, weil ich mich, glaube ich, so ein bisschen damit abgefunden habe. Und ich habe festgestellt, ich bin keine besonders kritische Leserin oder Filmguckerin. Es gibt natürlich immer Dinge, die einen stören, aber es, also wenn man auch mal so in so Foren liest oder so, dann, das ist der schlechteste Film, das ist der schlechteste Film überhaupt, ich kann den nicht gucken, wenn ich die Reihe gucke, dann lasse ich den aus und so. Und das habe ich jetzt nicht, weil ich persönlich ja aber die Handlung kenne, ich mir die ganzen Lücken füllen kann und weil ich einfach so eine Stimmungsguckerin bin, glaube ich. Und die Stimmung finde ich schon gut in dem Film.
Ja, ich würde auch sagen, also das größte Fund, was die Harry Potter-Reihe in den Filmen hier überhaupt in die Waagschale werfen kann, finde ich, ist das Set-Design. Ja. Also da ist auch in diesem Buch oder in diesem Film ist es genau das Gleiche. Also das sieht alles unglaublich cool aus, sehr magisch. Mhm. Man kann sich gut in dieser Welt verlieren und das machen die schon echt extrem gut.
Mhm.
Und dann kann man natürlich dann auch man muss ja jetzt nicht hier das Buch daneben halten und abgleichen, wo jetzt was passiert ist. Manche Sachen passen ja auch gar nicht so in dieses Medium-Film. Zum Beispiel wurde sich ja auch dann im Discord so ein bisschen darüber mokiert, dass hier, wie heißt es, ich glaube Hermines Lieblingsgeruch Zahnpasta ist oder so,
mhm.
Was natürlich gar keinen Sinn so richtig ergibt, weil Zahnpasta ist jetzt auch nicht so der Geruch, wo du denkst so, ja Mann, das erinnert mich jetzt hier an meine große Liebe.
Mhm.
Aber wir können ja natürlich in so einem Film nicht irgendwie in die Person hineinschauen. Wir können nicht das riechen, was die riechen. Und dadurch ist dann natürlich diese kleine Szene, wo Ron ihr dann vorher sagt, so, ah, du hast da Zahnpasta. Ist dann so ein bisschen dieses Foreshadowing, dass man dann schon mal merkt, okay, da ist irgendwie eine Verbindung. Und wenn wir jetzt schon so bei diesem Thema sind, mit diesen ganzen Liebeleien, ich finde, da hat der Film mich ein bisschen verloren, weil das war wirklich so, also ich wollte ja gerne die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Highschool-Drama und so Liebeleien auch gerne haben, so Beziehungen, aber ich fand das schon extrem, wie hier dieser Knopf aufgedreht wurde und gefühlt in jeder Szene, wo irgendwie ein männliches und weibliches Gegenstück irgendwie zu sehen waren zusammen, wurde immer geguckt, dass man irgendwelche Blicke oder irgendwelche Andeutungen oder Kommentare so in diese Richtung, dass da irgendwie Leute ineinander verliebt sein könnten, droppt. Und Dumbledore macht da ja auch überhaupt nicht halt. Also da habe ich mich auch, was ist mit Dumbledore in diesem Film los?
Mhm.
Andauernd interessiert er sich für das Liebesleben von den Kindern und dann vor allem von Harry. Auch in dieser Anfangsszene so, oh, da habe ich dich aber bestimmt um eine wunderbare Nacht gebracht oder so. Und ich denke mal, was ist denn jetzt hier los? Also wir sind 10 Minuten im Film drin und auf einmal wird hier solche Kommentare gedroppt. Und das war natürlich jetzt in den Filmen davor nicht so der Fall.
Ja.
Und dadurch fällt es mir natürlich dann noch mehr auf. Ich glaube, das höchste der Gefühle war ja wirklich einmal kurz dieser Kuss mit Joe. Und,
ja, und ab und zu, dass so das will. Gefühl beschrieben wird und so, ne? Also dieses,
ja.
Er guckt sie an und findet sie gut, also wirklich noch sehr kindlich. Ich meine, dass, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, irgendjemand hat bei uns im Chat eben auch geschrieben, dass das ja auch die Twilight-Zeit war und dass die vielleicht deswegen versucht haben, dieses Teenie-Romance-mäßige noch so ein bisschen aufzudrehen. Mir ist das nicht so stark aufgefallen, aber ich habe das ja gerade schon gesagt, ich bin anscheinend wirklich nicht so besonders kritisch. Also was sowas betrifft, wenn ich irgendwelche Dinge lese oder anschaue. Ich also ich verstehe diese erste Szene tatsächlich nicht mit, mit der Kellnerin, die Harry dann anspricht. Das gibt mir für den Film nichts. Also es gibt ja auch manchmal einfach irgendwelche Zusatzinfos oder Zusatzszenen, die halt im jeweiligen Buch nicht vorkommen, die machen was für die Stimmung, für die Einstellung oder die zeigen etwas, was man im Buch anders erfährt, aber was man dann filmisch vielleicht nicht darstellen kann oder so. Die erste Szene gibt mir nichts. Also da wäre es mir irgendwie einfach sogar lieber gewesen, wenn Dumbledore Harry bei den Dursleys eingesammelt hätte.
Ja.
Es braucht ja nicht mal dann diesen Zusammenstoß mit den Dursleys, aber das hatte für mich nichts Harry Potter Natürliches. So, das fand ich irgendwie.
Ja, das war irgendwie forciert. Ein komischer Touch, ja. Und ja, forciert. Und das setzt natürlich auch so ein bisschen so die Stimmung auch in dem Film, weil ab dem Moment geht es halt direkt die ganze Zeit fast nur um diese Liebesbeziehungen, ja, die da sich vielleicht entwickeln. Und ja, das fand ich schon sehr interessant. Also klar, in dem Buch ging es ja auch viel darum und die Kinder haben das in dem Buch dann so für sich entdeckt. Aber es ist ja trotzdem überhaupt nicht vergleichbar irgendwie mit dem, was da im Film abläuft. Es ist natürlich, ja, naja, es ist halt auch ein Film, ne? Und wenn man da irgendwie auf einmal diesen Ton setzen möchte, dann, ja, man findet sich ja damit ab und man kann sich ja auch ein bisschen drüber lustig machen, wenn es einem zu viel wird. Und das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung.
Ja. Wo wir jetzt gerade dann schon bei den romantischen Beziehungen sind, wie siehst du das? Also du bist ja sowieso Ginny-Fan, zu Recht.
Im Buch.
Genau, oder? Also das ist jetzt die absolute Standardmeinung, die sich, glaube ich, durchs gesamte Fandom zieht. Das, was in den Büchern, was man da von Ginny mitbekommt und finde ich auch, was Harry und Ginny dann am Ende für eine Chemie haben, das trägt sich im Film einfach so gar nicht. Und ich glaube nicht, dass es an Bonnie Wright liegt, die ja die Ginny spielt, oder vielleicht an Daniel oder so. Ich glaube, das ist einfach, das sind halt, die wurden halt als Kinder gecastet. Da ja, kannst du nicht im Nachgang sagen, wir testen jetzt mal, ob die zwei überhaupt Chemie haben, ansonsten wird hier ausgetauscht, weil Austauschen funktioniert einfach nicht sonderlich gut. Und ich glaube, wenn man das so mitbekommt, also wenn es um irgendwelche romantischen Filme oder so geht, dann wird halt schon geschaut, dass dann die Erwachsenen oder einigermaßen Erwachsenen möglichen HauptdarstellerInnen, dass die miteinander auch mal irgendwas lesen oder so, dass man einfach guckt, ob die miteinander Chemie haben. Und ich finde, das haben die nicht. Und ich finde auch Ginny in den späteren Filmen eben, wenn sie nicht mehr dieses Kindliche hat, einfach wahnsinnig blass. Und ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass die Schauspielerin eine sehr, sehr gute Schauspielerin ist, dann ist es, weiß ich nicht, das Drehbuch oder die Vorgaben oder so, weil sie ist blass und die Beziehung ist blass und das fühlt sich überhaupt nicht natürlich an und da ist einfach nicht so diese Teenager-Spannung, die in den Büchern, finde ich, ist.
Ja, ich finde, ich kann jetzt auch nicht so richtig einschätzen natürlich, wie gut irgendwie die Schauspielerin von Ginny schauspielern kann. Mhm. Also ich würde jetzt tendenziell eher sagen, dass sie einfach nicht die Person ist, die zu Ginny passt, mhm, weil Ginny ist für mich in den Büchern natürlich ein bisschen feister und so ein bisschen mehr, also sie hat mehr Ausstrahlung. Die, ja, hat halt die Schauspielerin jetzt in dem Film zumindest nicht gehabt. Ja. Die wirkt immer so, sie steht da und wartet auf ihren Einsatz und dann sagt sie das kurz und ist froh, wenn es rum ist, gefühlt. Und sonst ist sie so ein bisschen wie so, sag mir, also, oder der Regisseur sagt, steh jetzt mal ganz normal da. Und dann fängt das Rattern im Kopf an, okay, wie steht man denn normal? Und dann ist es total unnatürlich alles. Und sie wartet nur, bis ihr Einsatz kommt, macht dann 3 Schritte, sagt das und macht dann wieder 3 Schritte zurück und steht dann wieder da, wie bestellt und nicht abgeholt. Und irgendwie, ja, da hätte man sich natürlich mit diesem Buchwissen ein bisschen was anderes gewünscht, dass die dann vielleicht sogar auch Harry und Ron und Hermine so ein bisschen überstrahlt, weil die einfach so, wo man so denkt, so ey, das ist doch eigentlich hier ein Harry Potter-Film, ist kein Ginny Weasley-Film. Weißt du, sowas hätte ich mir gewünscht, so dass die immer, wenn sie im Bild ist, direkt so den ganzen Film für sich einnimmt.
Ja. Und das würde ich auch überhaupt nicht schlimm finden, weil ich das bei anderen Figuren ja auch gar nicht schlimm finde. Also zum Beispiel finde ich, wenn eine Luna im Bild ist, nimmt sie auch immer viel ein, einfach weil sie ja so ein bisschen so dieses merkwürdige Kind darstellen soll oder so. Also sie ist ja auch sehr präsent, allein wenn sie da mit diesem richtig geilen Löwenkopf mit am Tisch sitzt, ja, oder so. Das macht ja richtig viel aus. Und das lenkt für mich trotzdem nicht den Blick vom goldenen Trio. Es gibt dem Ganzen einfach noch so ein bisschen mehr Pep, wie Menschen in meinem Alter sagen. Oder ein Slughorn. Also das habe ich ja zwischendurch auch geschrieben.
Ja, auch gutes Casting, heftig, ne, muss man ja auch mal sagen.
Ja, absolut. Ja. Also über den würde ich gerne auch gleich noch einen 50-minütigen Monolog halten. Aber das sind ja auch Figuren, die krass auffallen und die sehr viel Aufmerksamkeit eben auf sich ziehen innerhalb der Filme. Und ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn das bei einer Ginny so gewesen wäre. Aber wo du jetzt sagst, die steht da und wartet so ein bisschen auf ihren Einsatz und macht das dann und geht dann wieder zurück. Da ist mir direkt die Szene in den Kopf geschossen beim Quidditch-Auswahlspiel.
Ja, oder Kuss auch, fand ich auch, dass das sehr ähnlich war. Und dann ist es halt so, ja, ist halt auch weird, so als Kind vor so einer Kamera zu stehen. Und manche Kinder sind da vielleicht auch ein bisschen lockerer und haben sich daran mehr gewöhnt. Mhm. Ich bin ja zum Beispiel auch bei Daniel Radcliffe, da hat man auch so ein bisschen immer das Gefühl, also ich finde, mittlerweile ist es auch besser geworden. Und ganz am Anfang war es auch irgendwie ganz gut, weil der so kindlich auch, genau, noch aussieht. Aber es gab halt bei den Filmen, die ich jetzt bisher geguckt habe, schon so ein Tal, wo man gedacht hat, oh,
bisschen steif.
Also der fühlt sich hier vielleicht auch einfach unwohl. Mhm. So dass der jetzt so ein bisschen so, okay, was muss ich jetzt, also oh, ich möchte ja eigentlich hier weg. Und das ist halt irgendwie, ja, es ist halt schwierig immer mit Kindern, ne? Ja. Und gerade auch mit so einer Aufmerksamkeit, das ist ja auch nochmal was anderes als zum Beispiel jetzt bei Schloss Einstein, wo ich mich ja jetzt nun mal ein bisschen besser auskenne und da ja auch sehr, sehr viele Kinder immer gibt, die da irgendwie spielen. Du hast eine ganz andere Aufmerksamkeit, du hast eine globale Aufmerksamkeit, du wirst wahrscheinlich nicht die beste Schulzeit haben, weil viele Kinder einfach echt gemein sein können auch. Und ich glaube, da kommt dann vieles irgendwie zusammen und es wird natürlich, also hoffentlich wird es den Leuten trotzdem irgendwie Spaß gemacht haben, aber ich fand dann schon so, dass es da so ein kleines Tal gab, wo er sich, oder wo er einfach so ein bisschen unwohl ausgeschaut hat, und auch vielleicht, dass es ihm da in dem Moment nicht so richtig viel Spaß macht.
Ja, ja, doch, ich, also bei ihm habe ich auch manchmal in den Harry Potter Filmen, also allgemein gefallen mir die Filme sehr, sehr gut und die Besetzung und so, alles gut. Aber man merkt halt schon manchmal, das sind nicht ausgebildete SchauspielerInnen. Es sind halt Kinder und Jugendliche, die finden da vielleicht irgendwie erst noch rein. Und bei ihm, er ist mir manchmal auch als Harry so ein bisschen zu steif. Also so dieses awkward Teenager-mäßige, das macht er manchmal, finde ich, ganz gut. Ne? Also es gefällt mir gut. Aber ja, manchmal fehlt es mir dann auch. Aber dann gibt es auch Szenen, die, finde ich, sind sehr, sehr gut umgesetzt. Eine Szene, die im Buch nicht vorkommt, die ich zum Beispiel wirklich sehr natürlich finde, ist die Szene von Hermine und Harry in der Bibliothek, wo dann eben auch Romilda Vane sitzt und Hermine dann sagt zu sie, hier, die will ich nur, weil du der Auserwählte bist.
Auserwählte bist.
Und er so, bin ich ja auch. Ne? Und dann haut sie ihm dann mit so einem Pergament oder einem Buch oder so auf den Kopf. Also das finde ich irgendwie lustig, weil ich glaube, dass das wahrscheinlich viele Teenager so sehen würden. So, ja, bin ich auch. Ist okay, wenn sie mich da gut findet. Also das finde ich eine sehr natürliche Szene. Und da finde ich auch beide sehr stark irgendwie. Also gefällt mir ganz gut. Ja, aber es gibt natürlich auch immer mal wieder so ein paar Szenen, wo man sich denkt, verstehe ich jetzt nicht.
Ja, was ich richtig gut fand, war, wie der Tom Felton, also der Draco-Schauspieler, das gemacht hat. Mhm. Also dem habe ich das sehr abgekauft. Und gerade auch diese Badezimmer-Szene, ne, wo das, da habe ich ja auch im Discord geschrieben, das erinnert mich jetzt an so ein sehr dramatisches Musikvideo, wo jetzt so eine Ballade geschmettert wird und der ganze Boden ist so ein bisschen voll mit Wasser und dann tritt man da einmal so und dann spratzt so eine Pfütze auf und dann wird dramatisch in den Spiegel geguckt. Und aber das ist, hat er gut gemacht, also muss man sagen. Und der hat natürlich auch die interessanteste Rolle in dem Film. Also der hat ja diesen inneren Konflikt und den zeigt der ziemlich gut. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie es mit Draco generell weitergeht. Mhm. Der ist, glaube ich, meiner Meinung nach momentan so die interessanteste Figur zusammen mit Snape. Mhm. Weil die natürlich auch nicht so klar zuzuordnen sind. Sind die jetzt gut, sind die böse? Was ist ihr eigentliches Motiv? Wie stehen sie zu dem Ganzen? Wird sich da noch was ändern, wo ich bei beiden mir das gut vorstellen könnte? Und beide sind ja aber auch so ein bisschen gefangen, ne, in ihrer Rolle. Deswegen ist das schon am interessantesten.
Ja, da kann ich ja natürlich noch nicht so viel zu sagen. Nee. Außer eben, dass die Leistung von beiden wieder grandios war, muss man so sagen. Und ich finde das so spannend, weil in den ersten Filmen ist der kleine Draco natürlich so dieser gestriegelte Junge, der ja schon noch so ein Leuchten auch hat und ausstrahlt. Und jetzt in dem Film wirkt er schon sehr
ausgebrannt.
Ja, ja, finde ich cool. Das Einzige, was mich stört, ist diese bescheuerte Aktentasche. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu muggellastig.
Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber
Ja, aber ansonsten, ja, auf jeden Fall krasse Leistung. Aber wenn wir bei krasser Leistung sind, dann sprechen wir doch auch bitte jetzt noch mal kurz über Slughorn. Wir haben es ja schon angerissen. Dass wir ihn beide gut finden?
Wenn ja, ich das richtig verstehe. Ja, ich fand, der ist so, doch, man kann den gut irgendwie in der Rolle sehen, den Schauspieler.
Ja.
Der macht das ziemlich gut. Ich fand auch irgendwie schön, dass direkt am Anfang er noch mal kurz gesagt hat, hier, ich habe Regulus unterrichtet, ich habe alle von den Blacks unterrichtet, nur nicht Sirius. Und dadurch, dass in dem Film jetzt sogar Regulus erwähnt wurde und die ganze Horcruxe, die wir schon kennen, nicht erwähnt wurden, bin ich mir relativ sicher, dass RAB mittlerweile dann auch bestätigt ist, dass das Regulus Black ist, weil sonst erwähnt man das nicht. Also da gibt der Film dann, finde ich, dann doch ein bisschen zu viel her.
Ja, auch dazu kann ich leider nicht.
Nee, kannst du nichts sagen, aber das war so nach 10 Minuten, ja, okay.
Alles klar.
Alles
okay.
Wissen wir doch.
Das ist Jim Broadbent. Ich kenne, glaube ich, also ich wüsste es jetzt nicht. Ich glaube, ich kenne keinen anderen Film von ihm. Aber, also, er sieht ja jetzt nicht unbedingt so aus, wie Slughorn eben im Buch beschrieben wird. Also, er ist, würde ich sagen, schlanker, als er beschrieben wird. Er hat diesen Walross-Schnauzbart nicht. Und trotzdem finde ich den so unglaublich gut gecastet. Und ich kann da auf jeden Fall auch drüber hinwegsehen, dass er nicht so aussieht, weil er, ich finde, er gibt der Figur noch so ein bisschen mehr so dieses Neugierige, aber auch irgendwie auf eine Art noch Creepige. Also er stellt das in dem Film sehr gut dar. Das finde ich richtig cool. Weil, wie du ja schon sagst, in einem Film können wir nicht in die Gefühle, in die Köpfe der Charaktere eben reinschauen. Und da muss dann das, was Slughorn in Leuten auslöst, aber er vielleicht gar nicht zwingend unbedingt immer so zeigt, das muss dann halt anders dargestellt werden. Das macht er unglaublich gut. Ich mag auch direkt die Szene, wo er eben eingeführt wird, das mit den Möbeln, das finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Ich finde auch das schön, dass er tatsächlich mit Harry sich diese Fotos anschaut und dann nochmal über die Leute eben spricht und so. Ich finde das unglaublich gut. Ich finde ihn einfach insgesamt mega stark. Ich finde es mega stark, wie er da hinterher rennt und sagt, ja, hier, ich mach's. Ich finde die Szene mit Hagrid und ihm richtig geil. Ich finde die Zaubertrank-Szenen mit ihm richtig gut. Dieses unangenehme Aufeinandertreffen mit Harry, wenn es um die Erinnerungen auch geht. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Slughorn beim ersten Lesen schon cool fand. Also die Figur ist einfach für mich sehr spannend, sehr vielschichtig. Aber ich glaube auch, dass die Darstellung im Film da nochmal ganz, ganz viel zu beiträgt, dass das einer meiner liebsten Charaktere in den Büchern auf jeden Fall ist.
Ja, ich finde, der Film hat dem nochmal viel gegeben. Ich bin jetzt gerade nochmal auf dem Wikipedia-Artikel von dem guten Schauspieler gewesen. Und der hat unter anderem bei Bridget Jones mitgespielt, aber auch bei Game of Thrones zum Beispiel. Daher könnte man den kennen.
Rolle hat er denn da gespielt? Siehst du das?
Der hohe Spatz, der religiöse Typ da in King's Landing, der auch Cersei eingenommen hat, quasi für kurze Zeit, beziehungsweise den Sohn, der Tommen? Ich weiß es nicht.
Da hör doch auf, ich muss es jetzt eben googeln. Das gibt es nicht. Ich würde ja immer sagen, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gesichtsgedächtnis.
Ja.
Aber sowas, das habe ich nicht gesehen, dass er das ist.
Wusstest du, dass die Schauspielerin von der Frau, die mit dieser Glocke rumläuft und Schande ruft, dass das Hannah Waddingham ist, die ja auch bei Ted Lasso Rebecca gespielt hat.
Oh, ja, okay. Sie ist so, die kann auch alles spielen. Ich liebe die auch immer. Also okay, die, also, toll, die Rolle, ne? Ist natürlich schwierig da, aber sie ist richtig großartig. Ja. Und was ich auch krass finde, das habe ich aber erst bei der späteren Recherche dann eben festgestellt, der junge Voldemort, also da sehen wir ja unterschiedliche Schauspielerinnen. Sowieso, ich glaube, es gibt in der gesamten Filmreihe 5 Männer, die Voldemort spielen. Der dann aber mit Slughorn spricht.
Ja.
Der spielt bei Fear the Walking Dead eine richtig große Rolle. Und das habe ich, jetzt sehe ich es, weil ich es weiß. Aber irgendwie habe ich die beiden auch gar nicht miteinander in Verbindung gebracht. Ja. Und der andere Voldemort-Darsteller ist ja der Neffe von
dem großen Voldemort.
Genau, ja.
Ja, ich fand auch noch erwähnenswert, dass Helena Bonham Carter einfach, also die, ich finde, die hat natürlich auch die einfachsten Rollen, aber die tollsten Rollen, weil die ja einfach so ein bisschen verrückt spielen kann, ein bisschen rumhüpft und Leute erschreckt. Das hat mir schon wieder sehr gut gefallen. Die trägt, finde ich, auch diese Bellatrix einfach total. Und das passt irgendwie sehr, sehr gut und gibt ihr nochmal so eine bisschen andere Note, dadurch, dass sie da wirklich einfach nur so rumhüpft und so. Man sieht dadurch ja nichts, also die ist halt böse und auch mächtig, aber gleichzeitig auch noch so ein bisschen so, wo du denkst, okay, ihr ist alles zuzutrauen. Und ich finde, das zeigt sie in diesem Film einfach nochmal viel, viel besser, als man das jetzt einfach nur durch die Bücher erfahren würde.
Und da habe ich ja eher so eine Einzelkämpfer-Meinung. Also ich habe mich auf jeden Fall an die Darstellung gewöhnt und ich liebe Helena Bonham Carter. Ich finde die einfach richtig, richtig cool. Die ist einfach eine coole Frau. Aber ich weiß, dass ich die ersten Jahre stark mit der Darstellung zu kämpfen hatte, weil man ja immer eine ganz bestimmte Vorstellung im Kopf hat und wenn das dann davon abweicht, ist das ja schon mal schlecht. Und in meiner Vorstellung ist Bellatrix ja auch auf jeden Fall ein bisschen abgedreht, aber die hat auch manchmal so dieses, also für mich persönlich, diese Buchfigur hat auch manchmal dieses ruhige, abgedrehte, was ich auch beängstigender finde, als so dieses auf dem Tisch rumspringen und so sehr, sehr aufgedreht sich bewegen und so. Aber ich weiß, dass ich damit alleine bin. Oder ziemlich alleine. Also, ja. Für mich hätte es auch etwas mehr Ruhe sein können, weil mir das noch mehr Gänsehaut gibt, auf jeden Fall. Als dieses sehr nach außen getragene, verrückte. So.
Ja.
Ja, aber
tolle
Frau. Lieb die.
Was sagen denn unsere Community dazu? Was haben die für Fragen und Anmerkungen zum Film gehabt? Hast du da die Fragen offen? Und kannst uns da einen kleinen Einblick gewähren?
Ja, also ich glaube, was so Ginny und Harry betrifft, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Das ist auch genau das, was uns alle anderen spiegeln. Frodo Storm schreibt zum Beispiel, der Film wäre an sich gut, aber es nervt mich jedes Mal, dass es an den Denkarium-Stunden mit Dumbledore, gespart wurde. Wo sind die Gorns? Ja, das finde ich auch, weil das für mich persönlich auch ein ganz wichtiger Teil in den Büchern oder in dem Buch halt ist. Also das ist für mich sowas Besonderes. Das hebt das 6. Buch für mich persönlich eben auch so stark von den anderen ab, weil wir mal eine ganz andere Perspektive einnehmen können. Ja, aber was wolltest du sagen?
Ja, man erfährt natürlich dann auch viel mehr über diese Horcruxe, ne? Also das ist ja eigentlich auch das zentrale Ding im letzten Film. Da müssen wir mal gucken, wie viel davon dann auch noch gezeigt wird. Und wie viel davon auch noch erklärt wird. Aber momentan ist es so ein bisschen, weiß nicht, also man weiß ja gar nicht, was alles ein Horcrux jetzt sein könnte und so. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, mit dem Buchwissen dann den Film zu gucken.
Ja, das weiß man nicht. Ich überlege gerade, wie die das im 7. Film lösen. Aber ich vermute, dass es einfach irgendwie, einfach dann existiert, das Wissen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht, ob
das. Weil es ja schon schwierig zu erfahren, was ein Horcrux ist.
Ja.
Vor allem jetzt, wo Dumbledore weg ist und der ja dann nochmal so ein bisschen andere Methoden hat. Also, ja, der konnte ja auch nicht die Horcruxe anhand der magischen Rückstände irgendwie entdecken, sondern der musste die sich ja auch durch die Erinnerung von der Elfe oder was weiß ich nicht, wovon alles, irgendwie zusammenreimen. Und das war ja dann nur so Vermutung. Und wenn Dumbledore in dem Buch schon Schwierigkeiten hat, wie soll dann Harry das ohne den Karium und ohne Dumbledore im Film schaffen? Mhm. Also das ist, ja, das, da haben die sich vielleicht auch das ein bisschen schwerer gemacht. Da müssen wir mal gucken, weil so eine Rückblende ist ja dann doch relativ einfach, ne? Also das hätte man gut und schnell auch erzählen können.
Ja. Ja, finde ich auch.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man in so einem 2,5-Stunden-Film oder wie lange da auch gedauert hat, wenn man da 5 Rückblendungen hat, dass es dann auch so ein bisschen repetitiv ist und man sich dann denkt so, ja, okay, schon wieder. Also langsam reicht's auch.
Ja, ich weiß nicht, man hätte das ja auch ganz kurz in so Erinnerungsfetzen anreißen können und nicht, dass das eine komplett durchgespielte Szene ist oder so, weißt du, dass das innerhalb.
Ja, aber man muss ja schon so ein bisschen das erklären.
Ja.
Und da brauchst du schon Zeit für. Mhm. Und ich glaube, dass das vielleicht einfach so ein Zeitfaktor war, mhm, weil man jetzt irgendwie versucht hat, diesen, den Fokus dann doch auf diese Liebesbeziehung zu stellen. Und das macht ja auch irgendwie Sinn. Also ist mir gerade beim Reden eingefallen, du baust natürlich jetzt nochmal so ein Fallnetz auf, ne? Also du zeigst, dass die Person was zu verlieren haben, wenn es jetzt im nächsten Buch eben nicht klappt. Also Ron und Hermine haben irgendwie eine Beziehung, die es zu verlieren gibt oder wo es halt, ja, wo man halt sagt, okay, ich stürze mich jetzt nicht ins nächste Abenteuer blind. Es gibt ja noch irgendwie Leute, die ich gerne mag und für die muss ich ja irgendwie auch überleben, hoffentlich. Und dass man da dann irgendwie so, ja, einfach nochmal so aufbaut, dass es hier für die Kinder nicht nur um die gesamte Menschheit oder so geht oder darum, dass Harry nicht stirbt, was ja auch alles gute Gründe sind, aber dass man dann sagt, nee, meine eigenen persönlichen Gefühle für eine andere Person, die sind auch so stark, das kann ich nicht verlieren. Oder da muss ich jetzt einfach vielleicht ein bisschen bedachter vorgehen und stürze mich jetzt nicht irgendwie, weil der Fuchsbau angegriffen wird, einfach ins offene Messer.
Mhm. Ja. Ja, nee.
Also das wäre jetzt so eine Erklärung, mhm, für mich, warum das jetzt so der Fokus ist. Aber eigentlich fände ich es ganz gut, hätte man da die Horcruxe noch ein bisschen mehr thematisiert.
Mhm. Ja. Topolina schreibt, ich finde den Film teilweise so albern, hattet ihr auch das Gefühl. Ich denke, das ist das wahrscheinlich, was du vorhin schon angesprochen hast, ne? Dieses, dass es so diese Blicke ständig und so, dass es so viel um Liebesleben geht, auch von Dumbledore aus und sowas. Oder?
Ja, von Dumbledore. Bei Dumbledore generell, ich finde, der macht irgendwie in diesem Film, macht der nicht so eine richtig gute Figur. Also diese ganzen Kommentare zu diesen Liebesbeziehungen, dann merkt man auch sehr stark, finde ich, in dem Film, wie er Harry und auch Slughorn ausnutzt für seine Interessen, mhm, auch. Und so ein bisschen wie so ein Puppenspieler irgendwie die beiden Figuren so immer wieder aufeinander loslässt und sagt, ja, dann tanzt mal für mich, ich möchte hier Informationen bekommen und du bist dafür zuständig, dass du das machst und du bist dafür zuständig, dass du das machst und ich krieg nur dich mit der Person und das hat irgendwie komischen Touch.
Mhm. Ja, ich find ihn auch nicht so passend zum Buch, wobei ich den Schauspieler immer noch mag und für die Rolle an sich sehr passend finde, muss ich sagen.
Ja, nee, also das auf jeden, mhm, Fall. Und im Buch ist der ja auch so, mhm, ne? Auch im Buch will der Harry dafür ausnutzen, dass man die Information bekommt und Slughorn will man auch dafür ausnutzen, dass man die Information bekommt. Aber dadurch, dass es dann eben diese ganzen Dekarium-Szenen noch gibt und irgendwie noch andere Momente und nicht nur dieses sehr konzentrierte darauf, ich möchte jetzt meine Information bekommen, sondern dass Dumbledore auch Informationen teilt, wirkt das nicht so krass.
Mhm. Ja, das stimmt. Theresa hat geschrieben, ich war das erste Mal dabei, weil ich endlich aufgeholt habe und das war super mit allen im Chat. Ganz viel Liebe an den Discord und an euch zwei. Das war, ich fand es auch richtig gut wieder im Chat. Ich musste mal herzlich lachen. Felix schreibt, mein zweitliebster Harry Potter Film, ich liebe den Soundtrack. Und, ach, verdammt, das wollte ich mir irgendwie markieren oder so, weil über die Musik ja relativ viel geschrieben wurde. Sehr spannende Sachen, nämlich wo sich die Musik wiederholt und so und wo eben nicht und dass sich insgesamt in den späteren Filmen die Musik wenig wiederholt. Was ich auf jeden Fall, wo ich mich noch dran erinnere, ich scroll auch nebenbei in der Hoffnung, dass ich den Kommentar noch finde. Ah! Aha! Lukas war das nämlich. Der ist nämlich Soundtrack, Harry Potter Soundtrack-Profi. Er hat geschrieben, ich finde es sehr gut, dass hier die Musik wiederverwendet wurde, die bei der Abreise der Zwillinge aus Hogwarts im 5. spielt. Und das ist ja während der Szene in dem Laden von den Zwillingen, also von Fred und George. Außer Hedwigs Thema wurden ab dem dritten Film nur ganz, ganz wenige Leitmotive und Themen weiter benutzt. Total schade eigentlich. Und ich glaube, später kommt aber noch mal irgendwo ein Musikstück, was es, war das nicht beim Quidditch, dass dann da die Musik von Umbridge oder so wiederverwendet wurde? Irgendwie sowas, glaube ich.
Da kann ich dir leider gar nicht helfen.
Ja. Ist ja nicht schlimm. Aber ja, Musik auf jeden Fall wieder richtig stark. Ja.
Ja, also Musik, finde ich, führt oder ist ein großer und wichtiger Teil zu diesem ganzen Worldbuilding.
Ja.
Und das macht der Film halt super, ja. Beides.
Ja, und ich habe ja die Studiotour schon mal gemacht. Und wenn du dann da aus diesem Bus steigst und auf den Vorplatz gehst, dann spielen die schon ganz laut die Musik. Also die Filmmusik. Und du bist halt sofort in Stimmung. Ne? Also
ja.
Ich glaube, jeder Harry Potter-Fan erkennt die Musik und ist sofort irgendwie angefasst, wenn die gespielt wird. Book Peace Princess schreibt, den Fuchsbau abbrennen lassen, warum sowas Gravierendes ändern? Und ist das Haus abbrennen lassen nicht der allergrößte Albtraum von allen? Wo haben die denn danach in den Weihnachtsferien gewohnt? Selbst Magie regelt das ja nicht so schnell. Ja, ich finde die Szene, ich finde die einfach, was soll das? Also, auch das bringt mir für den Film nichts. Es führt keine wichtige nachfolgende Handlung irgendwie ein oder so. Also,
Ja, was für die Emotionen noch, ne? Aber,
ja.
Also ich finde schon, Magie wird das wahrscheinlich sehr, sehr schnell regeln.
Oder halt Dumbledore. Einfach, das
ja.
Ist sehr mächtig. Ja, aber die Szene ist nichts für mich. Regt mich auch auf. Naja. Bella schreibt, der jugendliche Tom verwirrt mich, nachdem man den aus Buch 2 kennt. Ja, es ist natürlich schon ein paar Jährchen dann her, den konnten sie wahrscheinlich nicht nochmal auftauchen lassen. Aber, ja. Und sie möchte wissen, schaut ihr den Film zur Vorbereitung des Podcasts dann nochmal nach dem Discord? Nee, wir nehmen einen Tag später auf.
Ja.
Mele möchte wissen, was wäre passiert, wenn Ron das Buch vom Halbblutprinzen ergattert hätte? Hätte sich was geändert?
Harry hätte sich das Buch geschnappt und Ron hätte dann wieder das, also nee, keine Ahnung.
Aber es hätte doch an der gesamten Handlung nichts geändert, außer dass Harry nicht versehentlich fast Draco umgebracht hätte wahrscheinlich. Oder halt auch nicht so gut in Zaubertrank gewesen wäre. Aber ansonsten
ja, genau.
Hätte das, glaube ich, an dieser Grundhandlung, der wir folgen, wenig geändert. Ja.
Ja.
Waldpilzsuppe möchte von dir wissen, was du zur letzten Szene von Dumbledore sagst.
Ja, war dann doch, glaube ich, emotional für Leute, die da ja so sehr drin sind. Ich glaube, so eine Todesszene von so einem wichtigen Charakter, die kann schon einen dann sehr bewegen. Wurde auch, fand ich, gut umgesetzt, dass da Snape diesen Zauberspruch einfach so aus dem Nichts quasi gesagt hat und ohne Vorwarnung oder so. Also diese Todesszene fand ich schon ziemlich gut.
Mhm.
Ja.
Ja. Rebecca schreibt, Schnürsenkel. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen.
Ja, weirde Szene.
Ja, absolut.
Aber
sollen wir sonst auch nochmal über Haut sprechen, Stefan?
Ja, das war auch cool. Also, hey, schön.
Tamara fragt, was hätte besser umgesetzt werden müssen? Einfach.
Ginny?
Ja. Ja, ne? Und ja. Klar, die Denkarium-Szenen, um als reiner Filmzuschauer der Handlung
auch folgen zu verstehen, genau. Was passiert, ja.
Ja, das sind für mich auch die zwei größten Faktoren, auf jeden Fall. Stella schreibt, ich finde es iconic, wie Draco am Anfang diesen Anzug trägt und Harry schlägt. Oder ich glaube, er tritt ja auf die Nase, ne? Aber ja. Das ist auch schon eine gute Szene. Hannah fragt, findet ihr auch, dass da zu viel Teenie-Love statt wirklicher Handlung drin steckt?
Ja, schon auf eine Art. Also, wie gesagt, ich vermute halt, dass das einfach da ist, um dann den Personen was zu geben, was sie verlieren können.
Ja. Und Pragu möchte wissen, was hält Stefan von der schauspielerischen Besetzung der Rollen, die wir noch nicht kannten? Also über Slughorn haben wir ja schon gesprochen. Dann gibt es ja aber auch noch, heißt er wirklich so mit Nachnamen? Ja, Freddy Stromer, der den McLaggen spielt.
Ja, fand ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Also, der hat das schon ganz ordentlich gemacht.
Ja, finde ich auch.
Der ist groß gewesen.
Schmierig.
Breit gebaut. Schmierig. Bisschen, nicht zu viel.
Mhm. Ja. Ach, und dann gibt es ja noch Marcus Belby. Ach ja, der Schauspieler wurde kurz nach Beendigung des Films erstochen, glaube ich, richtig, richtig übel. Oh. Aber das ist der nicht, den ich hier gerade angetickt habe. Ich glaube, ja, naja. Dann Lavender, Jessie Cave.
Ja, ich meine, ihre Rolle bestand ja darin, andere Leute anzuhimmeln. Fand ich okay.
Ja, ich finde sie
hat. Also, sie ist ja auch ist relativ unwichtig.
Ja, also, ich finde, sie hat dieses. Also, ich finde, sie hat das sehr passend gemacht. Dazu gibt es allerdings eine Kontroverse, die ich natürlich nicht unausgesprochen lassen möchte. Und zwar war Lavender vorher ja nur so eine. So eine Statistin im Prinzip. Und das war eine schwarze Schauspielerin, die dann.
Ah, okay.
Die dann.
Ah, oh.
Ja, genau. Die dann durch eine weiße Schauspielerin ersetzt wurde. Es gibt im Internet, glaube ich, keine Infos dazu. Es gibt eben nur die Kritik daran, dass das passiert ist, zu Recht. Aber es gibt jetzt nicht die Info, wollte die vorherige Schauspielerin das nicht mehr machen oder. Keine Ahnung. Also, deswegen denke ich, ja, wurde halt ersetzt. Cool. So, also. Hm. Richtig bescheiden.
Ja, da wäre natürlich gut, irgendwie die Hintergründe zu erfahren. Aber so sieht es natürlich zu Recht auch sehr, sehr schlecht aus. Ja, ne?
Ja. Ja, naja. Die beiden jungen Voldemorts fand ich auch gut.
Ja.
Also haben mir gut gefallen. Haben wir Greyback schon mal vorher erlebt?
Nee, haben wir nicht. Der sah ein bisschen komisch aus, fand ich.
Ja.
Da habe ich mir auch was anderes vorgestellt. Mhm. Also das ist vielleicht das eine oder die eine Person, die irgendwie so vom Kostüm her nicht in meine Vorstellung gepasst hat. Aber ich fand generell auch cool, dass wieder die Schuluniformen eingeführt wurden. Mhm. Das, finde ich, trägt auch nochmal viel zu einem Flair mit, also dabei, dass man eben dieses Britische auch hat und sieht und nicht irgendwie alle in ihren komischen Sweater-Jumper-Jacken rumlaufen und man denkt so, ah, okay, wo sind wir denn hier gerade? Ach, das sind Magier. Ja, dann sind das jetzt hier eben Magier.
Mhm. Ja, finde ich auch. Eine Sache, die mir noch so gefehlt hat, und das verstehe ich auch nicht, die haben ja auch gar nichts, also nicht mal so irgendwie vernünftig angedeutet, von diesen Kampfszenen gezeigt, also von dieser Schlacht, dieser kleinen, nach Dumbledores Tod. Und ich...
Ja, mega teuer auch.
Ja, ne? Aber ich find's blöd. Und ich
finde es egal.
Ich habe dazu auch eine Begründung gelesen, die ich dir noch nicht sagen kann. Aber auch die finde ich blöd. Find's blöd.
Ja, aber das bedeutet ja auch, dass zum Beispiel die Verletzung von Bill jetzt nicht so gravierend war. Ne? Also das ist ja auch gut zu wissen, dass man anscheinend da wirklich nicht so, also dass der da nichts mitgenommen hat.
Mhm.
Ja. Nichts Relevantes. Ja.
Vielleicht noch kurz zum Set. Habe ich noch so eine kleine lustige Nebeninfo. Bonnie Wright, also Ginny, die Ginny gespielt hat, die hat auch noch so ein bisschen behind the scenes mitgearbeitet. Sie war nämlich beim Art Department und hat beispielsweise den Fuchsbaum mitdekoriert und so. Das finde ich irgendwie cool.
Ja, ist doch mega cool.
Ja, finde ich auch richtig, richtig gut.
Ja, daran sieht man doch vielleicht auch schon, dass es einfach so hinter der Kamera vielleicht ein bisschen besser für sie ist.
Ey, also, wir werden ja eine kleine Pause machen. Ne?
Ja, ich will auch nicht zu hart sein. Das sind immer noch Kinder.
Ja.
Und die haben bestimmt gerade auch bei so einem großen Öffentlichkeitswirksamen und Ding wie Harry Potter, haben die bestimmt schon genug irgendwie an Kritik bekommen, die auch ungerechtfertigt ist. Und ich habe dafür auch einfach zu wenig Ahnung. Aber es ist ja einfach nur mal so, dass ich das jetzt nicht so ganz toll fand. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Personen schlecht sind oder so. Ich will es nur noch mal kurz klarstellen. Ey, auch wenn das jetzt sehr hart und harsch klingt.
Ich werde auf jeden Fall mir noch andere Filme von ihr anschauen jetzt. Also wie gesagt, wir machen ja noch eine Pause. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie lange, ne?
Nee, da müssen wir mal gucken. Ich habe auch momentan viel zu tun, deswegen kann ich das auch wirklich noch nicht sagen. Das nur mal so als Vorab-Info für alle.
Okay. Irgendwann werden wir das bestimmt auf Insta oder so bekannt geben. Also falls ihr es erfahren wollt, könnt ihr uns da natürlich folgen. Aber in der Zeit möchte ich mir dann auf jeden Fall einen Film von ihr anschauen, damit ich danach beurteilen kann, ob das an anderen Dingen liegt oder daran, dass sie halt vielleicht wirklich nicht Schauspielerin sein möchte. Sie hat anscheinend auch als Regisseurin gearbeitet.
Ah, cool. Ja. Aber das ist ja auch was, was viele SchauspielerInnen irgendwann mal machen.
Ja. Also insgesamt mein Fazit zum Film, trotzdem unterhaltsam, finde ich.
Ja, ich glaube, also bei den Harry Potter Filmen, da ist ja so, erstmal ist die Grundlage als Geschichte gut, das Set-Design ist super.
Absolut.
Und das ist natürlich auch so groß, dass der Film gut sein musste. Und ich finde auch von, also ich finde, der Film macht vieles besser, was im letzten Teil nicht so gut funktioniert hat. Und also ein schlechter Harry Potter Film, selbst wenn das jetzt ein schlechter Harry Potter Film ist, ist ja oder wäre, ist ja immer noch ein guter Film. Also da gibt es ja weitaus schlechtere Projekte. Und ja, also gerade auch mit so viel KinderdarstellerInnen so eine Sache auf die Beine zu stellen, ist ein Akt. Ist ja auch viel Druck hinter und die haben das echt gut gemacht. Also da kann man eigentlich dieses ganze Meckern, was jetzt vielleicht in diesem Film passiert ist oder in dieser Folge, ist natürlich hier auf sehr hohem Niveau. Ich hoffe, das ist allen klar, dass wir hier jetzt nicht sagen, oh, das ist aber ein schlechter Film oder so. Also das muss man ja dann doch auch fairerweise nochmal klarstellen.
Ja. Möchtest du jetzt noch kurz auf dein Fazit zum Buch 6 und auf deinen Ausblick zu Buch 7 eingehen?
Ja, gerne. Also Fazit hat mir gut gefallen. Ich finde es schön, dass jetzt Snape so ein bisschen endlich seinen Drive auch bekommt und so ein bisschen mehr ist als nur der mies gelaunte Lehrer, der Gerda eigentlich was anderes lehren würde. Der gibt, ja, oder generell gibt es Snape und Draco in diesem Buch, in diesem Film viel mehr Tiefe. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich finde auch schön, dass Dumbledore gestorben ist. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt. Ja, also insgesamt, ja, merkt man einfach, dass jetzt hier sehr die Weichen auf das letzte Buch, auf den letzten großen Kampf irgendwie gestellt worden sind. Man weiß jetzt, worum es geht, wie, also viele Fragen werden einfach beantwortet, ne? So, warum konnte Voldemort überleben, als er eigentlich gestorben ist? Und das ist, glaube ich, für diese Buchreihe auch ganz gut, dass das endlich mal so ein bisschen aufgedeckt wurde. Und wenn es sich ja jetzt so gegen Ende vom, also ich bin einfach sehr gespannt, wie das im 7. Buch weitergeht. Ich denke mal, dass Harry und seine Freunde sich auf die große Tour machen, um die ganzen Horcruxe zu finden. Da wird es bestimmt auch irgendwann nochmal in die Winkelgasse gehen, weil das ja einfach auch ein beliebtes Set ist. Wir werden bestimmt recht viel noch von Voldemorts Erinnerungen, die wir jetzt im letzten Buch auch kennengelernt haben, irgendwie nochmal so abgrasen, um dort zu gucken, wo man eben nach den Horcruxen suchen kann. Es wird am Ende eine große Schlacht geben, es werden Leute geben, die sterben. Da könnte ich mir immer noch gut einen Zwilling vorstellen, weil es so gesehen für diese Buchreihe egal ist, dass ein Zwilling stirbt, weil die haben ja beide nur eine Persönlichkeit und also, ne, die wäre ja so dargestellt, als ob die immer nur eine Person sind und die reden gemeinsam und ergänzen ihre Sätze und für sie sind sie sind natürlich sehr wichtig, aber jetzt für uns Leserinnen ist es halt egal, ob jetzt einer davon stirbt.
Boah, echt?
Aber gibt trotzdem halt genug Emotionen frei, dass man denkt, wow, das hätte nichts, wow, das tut mir jetzt weh. Aber weil, ich glaube, ja.
Weil wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich fände das richtig schlimm, wenn einer von den beiden sterben würde. Das irgendwie würde das, glaube ich, voll was mit mir machen.
Ja, ich finde, es hat so zwei Ebenen. Ich finde, es hat einmal diese sehr emotionale Ebene, dass man sagt, boah, dieses Team ist quasi auseinandergerissen. Und auf der anderen Seite hast du aber, naja, der Film funktioniert auch oder das Buch funktioniert auch, wenn einer davon weg ist, weil die eigentlich wirklich nur gemeinsam auftreten. Ist jetzt nicht, dass irgendwie, wenn zum Beispiel jetzt Ron, Hermine oder Harry stirbt, da fehlt direkt ein großer Teil.
Okay.
So.
Mhm.
Das ist so, für die Geschichte ist es halt wichtig, dass die drei überleben, aber ob jetzt so ein Fred oder George stirbt, es ist egal, ne, wenn man es jetzt blöd sagt. Ich sollte ja sowieso so eine kleine Todesliste machen. Snape könnte ich mir vorstellen, dass er stirbt. Harry stirbt auf jeden Fall und steht dann wieder auf.
Warte eben.
Das musst du auch mitschreiben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie, also Percy kommt auf jeden Fall noch zurück zur Familie. Der wird seine große Reunion haben. Wahrscheinlich aber erst so ganz, ganz kurz vor Schluss, vielleicht bevor Fred oder George stirbt, dass man da dann irgendwie nochmal kurz diesen einen glücklichen Moment hat, wo die Familie einmal noch kurz vereint ist, damit es nochmal ein bisschen mehr wehtut, wenn dann einer stirbt.
Mhm.
Ich würde dann auch sagen, der Rest der Weasleys überlebt. Wen haben wir denn noch? Ja, Tonks und Lupin sind ja jetzt auch ein Liebespaar, da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass einer von den beiden stirbt, um da auch einfach nochmal zu zeigen, dass diese Liebe halt für diesen kurzen Moment vielleicht ja, halten kann in dieser Welt, aber oder vielleicht dann auch auf lange Sicht, aber halt ohne eine Person. Dann hat die Dursleys werden überleben. Wen gibt's noch? Slughorn kann man sich vorstellen, McGonagall kann man sich auch vorstellen, dass da irgendwie einer von stirbt.
Mhm.
Wobei eigentlich ist aus der Lehrerschaft ja dann schon Snape tot. Ich glaube, da reicht auch einer. Also es werden ja auch gar nicht so viele Leute sterben wahrscheinlich. Also vor allem nicht so viele wichtige Personen. Und ich sehe dann schon so eine McGonagall als zu wichtig an. Vielleicht dann doch so ein Flitwick oder so. Ja. Wen gibt es denn noch? Draco? Oh, Draco. Der wird auch überleben. Der wird so nach diesem Krieg wird er irgendwie so seinen Bogen bekommen, dass er auch als guter Mensch irgendwie weiterleben darf und dann auch irgendwie von den anderen akzeptiert wird und ihm vergeben wird. Dann ist die Frage natürlich, wie es seinen Eltern geht. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass einer von denen stirbt und er dann vielleicht, weißt du, vielleicht so, dass Voldemort, Voldemort stirbt übrigens auch, dass Voldemort dann entweder Narcissa oder den Vater von Draco umbringt.
Mhm.
Und das dann halt so ein Tipping Point für Draco ist, dass er sagt so, nee, das ist doch hier blöd alles.
Mhm.
Ja, aber das wäre jetzt so.
Und ansonsten von der Schülerinnenschaft? Meinst du da überleben?
Ja, alle? Neville ist, glaube ich, zu wichtig. Luna auch. Also denen wird es gut gehen. Ja, es kann natürlich sein. Ich glaube, da kann man auch guten Unterschied zwischen Film und Buch machen. Ich glaube, bei so einem Ernie oder so oder irgendwie so viele NebendarstellerInnen könnten gut im Film umkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt im Buch thematisiert wird. Aber für einen Film, weil das einfach ein anderes Medium ist und man das dann so sieht, wird sich das schon anbieten.
Mhm.
Aber so offiziell, und da würde ich jetzt einfach mal das Buch als offizielles Ding nehmen, weiß ich jetzt nicht.
Mhm.
Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ein Joe? Obwohl, nee. Der hat auch vielleicht eine Show.
Alles klar. Ich bin gespannt. Du kannst das ja vielleicht auch im Laufe des siebten Buches ab und zu mal so updaten, so, ja, was so große gerne. Ereignisse dann eben betreffen würde. Fände ich ganz cool. Ja, und damit verabschieden wir uns, glaube ich, jetzt in so eine kleine Frühlingspause, von der wir noch nicht genau wissen, wie lange sie dauert.
Ja, aber das werden da wir, müssen wir gleich mal kurz drüber sprechen.
Ja, da werden wir euch aber noch updaten. Und hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
Bleib buttrig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.